Was aber problematisch für nachhaltige Geldanlagen ist, dass die Bereiche, die wir wirklich brauchen, das sind die Transformationsfinanzierung und auch Impact Investing, dass die besonders anfällig für Greenwashing sind. Bei der Transformation geht es ja darum, dass in, ich sag mal, braune Unternehmen investiert wird und diese dann eben einen Pfad vorlegen, wie sie grün werden. Und da ist natürlich die Frage, wie sieht dieser Pfad aus, wie lang ist der? Und da muss man ganz genau hinschauen, um Greenwashing zu vermeiden.
Hier ist die Börsianer Grün Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
Herzlich willkommen zu Climate Action, dem Podcast von Börsianer Grün. Ich habe heute Verena Menne zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin des Forum Nachhaltige Geldanlage, kurz FNG. Ja, hallo Frau Menne. Das FNG arbeitet an der Entwicklung von Richtlinien, Informationsmaterial und bietet eine Plattform für den Austausch zwischen Finanzakteuren, um nachhaltiges Wirtschaften zu unterstützen. Ist das so in etwa richtig, was ich hier sage?
Ja, das stimmt. Erstmal ganz herzliches Hallo von mir und vielen Dank für die Einladung. Genau, wir sind der Fachverband für nachhaltige Geldanlagen und sehen uns als Forum, das verschiedene Stakeholder zusammenbringt, um die sozial-ökologische Transformation der Realwirtschaft zu fördern.
Ihre Stakeholder oder Ihr Verein finanziert sich von Playern der Finanzwirtschaft, ist das richtig?
Genau, wir haben Mitglieder aus ganz der gesamten Finanzbranche. Bei uns kommen Banken zusammen, aber auch Asset Manager. Wir haben FinanzberaterInnen, aber es sind auch WissenschaftlerInnen bei uns Mitglied und auch NGOs.
Wir haben uns heute das Thema Greenwashing vorgenommen, ein Thema, das eigentlich in aller Munde ist, sehr oft auch thematisiert wird. Nur so ganz genau weiß man nie, wovon wir sprechen, wenn wir von Greenwashing sprechen. Jetzt würde ich es mal mit Ihnen versuchen. Was ist denn Greenwashing so aus Ihrer Perspektive heraus?
Erstmal kann man ganz allgemein sagen, und das gilt nicht nur für Finanzprodukte, sondern für alle Produkte. Greenwashing tritt ja nicht nur im Finanzbereich auf, dass bei einem Produkt nicht das drin ist, was draufsteht. Das erstmal ganz allgemein, das ist das Basisverständnis. Beim FNG haben wir dann natürlich diskutiert, was bedeutet das für die Finanzbranche und sind wesentlich mehr ins Detail gegangen und haben auch ganz bestimmte Fragen diskutiert. Zum Beispiel die Frage, wer kann von Greenwashing betroffen sein? Muss ein Wettbewerbsvorteil vorliegen, wenn wir Greenwashing sehen? Und auch die Frage, ob es bei Greenwashing nur um Umweltaspekte gehen sollte oder ob wir da das gesamte ESG-Spektrum abdecken wollen und zum Beispiel auch Soziales mit einbeziehen wollen.
Was wäre dann hier schon die Antwort gewesen? Soll man das einbeziehen?
Genau, beim FNG haben wir uns darauf geeinigt, dass das für uns ein wichtiger Aspekt ist. Auch das ist nicht in Ordnung, soziale Claims aufzustellen, die dann nicht erfüllt werden. Und für uns ist Greenwashing die Irreführung von Finanzmarktakteuren und auch von AnlegerInnen, indem eine unbegründete, und jetzt kommt's, ESG-Behauptung über ein Produkt aufgestellt wird. Das also ganz knapp. Für uns ist es aber auch wichtig, zu unterscheiden zwischen Fällen, in denen es wirklich eine objektive Falschaussage gibt, also eben nicht das drin ist, was draufsteht, oder zwischen Fällen, bei denen es subjektive Meinungen dazu gibt, was nachhaltig ist. Da wäre das Beispiel ein Fonds, der sich auf Soziales fokussiert und wenn man dann plötzlich Umweltkriterien anlegt, dann ist das aus unserer Sicht kein Greenwashing, wenn diese nicht erfüllt werden.
Sie haben jetzt also die Problematik angesprochen. Man weiß halt auch nicht so ganz genau, was ist jetzt nachhaltig, weil es keine einheitliche Definition gibt. Jetzt gibt es ja die viel diskutierte Regulatorik, großteils auch von Seiten der EU-Taxonomie, einzelne regulatorische Instrumente, auch die konkret die Finanzwirtschaft betreffen. Da wird viel diskutiert, es wird auch viel gemeckert, kann man sagen. Sagen Sie mal, wieso funktioniert denn das eigentlich nicht so, wie es funktionieren sollte? Wieso finden wir ja auch keine einheitliche Definition?
Dazu vielleicht erstmal zurück zu 2018, als wir angefangen haben, das alles zu diskutieren. Wie Sie ganz richtig sagen, war die Idee, sowohl von der Offenlegungsverordnung als auch von der Taxonomieverordnung Greenwashing einzudämmen. Die Taxonomieverordnung definiert, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten nachhaltig sind. Das macht sie anhand von Schwellenwerten. Das ist alles ganz genau festgelegt. Aber hier ist das Problem, dass sie eben nur einen kleinen Ausschnitt der wirtschaftlichen Tätigkeiten überhaupt klassifiziert. Das heißt, es gibt einen ganz großen Bereich an wirtschaftlichen Tätigkeiten, der einfach nicht erfasst ist und damit kann der nach der Taxonomieverordnung nicht bewertet werden. Bei der Offenlegungsverordnung war die Idee, dass Produktanbieter verpflichtet werden, Informationen offenzulegen, wenn sie sagen, das Produkt ist nachhaltig und durch diese Transparenz sollte Greenwashing verhindert werden. Was dann aber passiert ist, ist, dass der Markt, der ein sehr großes Bedürfnis nach Standards und ja auch Labeln hatte, die Artikel 8 und 9 aus der Verordnung genommen hat und gesagt hat, ja, das nehmen wir jetzt wie eine Art Standard. Deswegen sprechen wir heute von Artikel 8 und 9 Produkten und es wird verwendet wie ein Qualitätsausweis. In der Verordnung sind aber keine Schwellenwerte oder ganz genauen Definitionen drin. Das heißt, dieser Artikel eignet sich eigentlich gar nicht dazu, in diesem Kontext benutzt zu werden. Und das ist eben ein Problem mit Blick auf Greenwashing.
Also kurz zusammengefasst für unsere Hörer und Hörerinnen, Artikel 8 und Artikel 9 sind sozusagen grüne Fonds, man spricht da von hellgrün und dunkelgrün, also solche Produkte, die zumindest einen Ansatz haben, um ESG zu verfolgen.
Wobei ich da nochmal betonen möchte, dass das eben das Marktverständnis ist, aber dass das in der Verordnung eigentlich nicht so angelegt ist.
Die Verordnung geht wo genau hin? In welche Richtung?
Die Verordnung hat zum Ziel, Transparenz zu schaffen und heißt eben deshalb auch Offenlegungsverordnung. Das heißt, es wird lediglich gesagt, wenn nachhaltige Aspekte beworben werden, dann müssen folgende Informationen offengelegt werden. Das ist aber noch kein Standard- oder Qualitätsausweis.
Also sie wird eigentlich falsch verstanden, könnte man sagen, diese Offenlegungsverordnung, weil sie gar nicht das vorhat, was jetzt manche in der Vermarktung von Produkten so vorgeben.
Man könnte es so sagen oder man könnte auch sagen, der Markt hat halt ein anderes Bedürfnis. Und das hat man, denke ich, hat der Regulator 2018 noch nicht so gesehen. Und ich denke, das ist eine positive Entwicklung, dass es da diesen Bedarf gibt. Aber das muss die EU jetzt angehen, das eben gerade zu ziehen. Und da ist sie auch dabei. Also diese Verordnung wird gerade überprüft. Wir hatten im Dezember oder bis Dezember eine sehr große Konsultation. Und die Kommission arbeitet jetzt daran, diese Informationen auszuwerten. Und dann wäre der nächste Schritt, einen Überarbeitungsvorschlag vorzulegen.
Wir sind schon sehr gespannt, wenn dann dieser Vorschlag auf dem Tisch liegt. Und ich würde sagen, bevor wir dann tiefer eintauchen in das Thema Greenwashing, spielen wir ein kleines Kennenlernspiel.
Börsianer Klima World Rap.
Diese grüne Idee hat mich inspiriert.
Zugfahren, weil man da interessante Sachen erlebt, zum Beispiel mit dem Zug aufs Schiff zu fahren oder auch im Nachtzug interessante Menschen kennenlernt.
Ja, in Deutschland ist das aber nicht so einfach im Moment, das Zugfahren.
Das stimmt und das ist wirklich ein großes Problem, aber die Nachtzüge der ÖBB fahren ja auch in Deutschland. Da gibt es jetzt neue Verbindungen nach Berlin. Das ist
wunderbar, hat die ÖBB mal was richtig gemacht. Das freut uns als Österreicher hier sehr. CO2-Sparen bedeutet für mich?
Nicht alles den EndkundInnen zuzuschieben, sondern auch zu schauen, ja, wo die Industrie zum Beispiel große Hebel hat.
Mein größter Öko-Irrtum war?
Da muss ich zugeben, dass das die Avocado ist. Ich dachte, das wäre eine gute Idee als vegane Alternative aufs Brot. Aber wie wahrscheinlich alle HörerInnen wissen, wird unheimlich viel Wasser verbraucht, wenn Avocados angebraucht werden und das in Regionen, wo das Wasser eben extrem knapp ist sowieso.
Die Pariser Klimaziele erreichen wir indem?
Wir alle zusammenarbeiten und mit wir alle meine ich da auch die verschiedenen Sektoren, also uns als Finanzbranche, aber auch die Realwirtschaft muss ihren Beitrag leisten, damit wir beim Klimaziel rauskommen.
Und von der neuen EU-Kommission erwarte ich?
Dass sie einerseits Regulierung glatt zieht. Wir haben ja schon ein bisschen über die Probleme gesprochen, dass diese Probleme adressiert werden und dann, dass sie die Lücken so schließt und vielleicht auch ein paar Sachen umbaut, dass die Finanzbranche einen Beitrag zur Transformation leisten kann.
Es ist, glaube ich, vergangene Woche erst über die österreichische Regulierungsbehörde, also die Finanzmarktaufsicht, die Meldung rausgekommen, dass jetzt diese die Richtlinie, die Bezeichnung von grünen Fondsprodukten regelt, also dass nicht in jedem nicht grünen Produkt ESG oder grün drinstehen kann, sozusagen, die ist verlautbart worden. Also es passiert hier einiges. Es ist die Frage, wie sehen Sie das? Ist das Problem Greenwashing in den vergangenen Jahren größer geworden, weil es ja hier auch um mehr Kapital geht? Es geht ja nicht mehr nur um die Tatsache, dass man das Unternehmen hier vielleicht einmal gut dasteht, sondern es geht tatsächlich darum, wo fließt das Kapital hin?
Sie haben recht, dass es einen starken finanziellen Anreiz für Greenwashing gibt. Den gab es aber auch vorher schon. Also ich denke nicht, dass der unbedingt stärker geworden ist. Was aber problematisch für nachhaltige Geldanlagen ist, dass die Bereiche, die wir wirklich brauchen, das sind die Transformationsfinanzierung und auch Impact Investing, dass die besonders anfällig für Greenwashing sind. Bei der Transformation geht es ja darum, dass in, ich sag mal, braune Unternehmen investiert wird und diese dann eben einen Pfad vorlegen, wie sie grün werden. Und da ist natürlich die Frage, wie sieht dieser Pfad aus, wie lang ist der? Und da muss man ganz genau hinschauen, um Greenwashing zu vermeiden.
Das ist natürlich auch schwierig, oder? Also da gibt ein Unternehmen einen Pfad vor, den kann ich natürlich erst im Nachhinein kontrollieren, ob das jetzt das Papier wert ist, auf dem es geschrieben wird. Wie macht man so eine Kontrolle am besten?
Da gibt es ja wissenschaftliche Ziele und Berechnungen und ich denke, an denen sollte man sich orientieren. Da gibt es auch viele Hilfen im Markt, dass man ja schauen kann, wie man da am besten vorgeht. Vielleicht aber auch noch relevant in Sachen Regulierung sind zwei Richtlinien außerhalb der Sustainable Finance Regulierung, die aber auch relevant im Bereich Greenwashing sind. Einmal gibt es seit März eine neue Richtlinie, die aktuell umgesetzt wird. Da geht es um unlautere Geschäftspraktiken zwischen Unternehmen und VerbraucherInnen. Und diese Richtlinie enthält eine Liste, eine Schwarzliste mit Praktiken, die verboten sind. Und da steht eben Greenwashing auch mit drauf und wird da auch als irreführende Umweltaussage beschrieben. Das geht vielleicht auch nochmal zurück zu der Frage, zur Definition, die wir vorhin hatten. Und diese Richtlinie gilt auch für die Finanzbranche. Dann ist aktuell noch eine zweite Richtlinie in der Mache, die diese erste Richtlinie ergänzen soll. Und die nennt sich Green Claims Directive. Auf Deutsch ist das die Richtlinie über Umweltaussagen. Und da ist eben nochmal ganz speziell der Fokus auf Umwelt, auf Umwelt. Diese Richtlinie in dem Text, wie er aktuell steht, gilt nicht für den Finanzsektor, weil es hier eben schon die Offenlegungsverordnung und die Taxonomieverordnung gibt. Aber weil der Text noch nicht abgeschlossen ist, muss man da eben noch abwarten, ob die anzuwenden sein wird.
Jetzt habe ich mir den letzten FNG-Bericht gezogen. Also FNG berichtet ja immer über die Situation in Deutschland und auch in Österreich. Ja? Und ich glaube, ich habe jetzt die Deutschen oder die Gesamtzahlen. Da wird gesprochen von einer Verdreifachung des Anlagevolumens, das in ESG-konforme Titel investiert wird. Da stellt sich jetzt also die Frage, da geht so viel weiter. Liegt das jetzt daran, dass mehr in neue Unternehmen investiert wird oder werden sozusagen die investierbaren Unternehmen mehr, dass hier mehr Volumen rauskommt? Ich hoffe, Sie wissen oder Sie erkennen, wo ich mit meiner Frage hin will.
Also da ist die Antwort, denke ich, teils, teils. Also es gibt sicherlich mehr und mehr Unternehmen, die sich auch auf die Risiken, die mit der Transformation einhergehen, einstellen und sich umstellen. Aber was wir auch gesehen haben in den letzten Jahren ist, dass sich, als die Offenlegungsverordnung kam, mehr und mehr Fonds als Artikel 8 klassifiziert haben, die vorher vielleicht auch keine offensichtliche Nachhaltigkeitseinstufung hatten. Und wenn sich dabei aber nichts an der Anlagestrategie ändert, dann ändert sich natürlich auch an den Unternehmen im Portfolio nichts.
Die Frage ist auch, wie weit solche Informationen, so Artikel 8 und Artikel 9, ich meine, Sie haben eh angesprochen, eigentlich ist schon die Bezeichnung problematisch und sollte gar nicht so verwendet werden. Mir kommt aber vor, es ist auch so bei den, also zumindest bei den Privatanlegern, auch noch nicht durchgedrungen, dass es das gibt, oder? Haben Sie auch diesen Eindruck? Oder können Sie das auch empirisch sozusagen aufhand Ihrer Zahlen sagen?
Genau, da hören wir auch sehr viel von unseren BeraterInnen-Mitgliedern. Und natürlich ist es so, dass PrivatanlegerInnen ja keinen Kurs in EU-Regulatorik belegen wollen, bevor sie nachhaltig investieren. Und ich denke auch, dass wir so eine Sprache finden müssen, dass wir die EndkundInnen abholen und nicht, dass die irgendwie lernen müssen, was jetzt Artikel 8 und 9 sind. Da gibt es aber, denke ich, ja, Hilfe für die EndverbraucherInnen in Form von Siegeln und Labeln. Als FNG haben wir ja das FNG-Siegel entwickelt. In Österreich gibt es das UZ49 ja auch für Finanzprodukte. Es gibt zum Beispiel auch den Nordic Swan. Also da gibt es sicherlich Initiativen, an denen man sich als Endkundin orientieren kann und muss sich nicht auf die und sollte sich auch nicht auf die Regulatorik stützen.
Also das UZ49 bei uns gemeinläufig als das Umweltzeichen bekannt. Das Thema, was so dahinter steckt, ist ja immer die Datenlage. Also wir haben mit dieser ganzen Transformation auch beginnen müssen, ohne jetzt wirklich weitreichend über Daten zu verfügen, wo wir zum Beispiel jetzt als Finanzinstitute hier hin investieren können. Jetzt gab es natürlich schon, jetzt gibt es eine Teile der Taxonomieverordnung. Aber wie beurteilen Sie die Datenlage? Ist es jetzt da auch für Sie im Research hier einfacher geworden, wirklich festzustellen, welche Unternehmen jetzt gut oder in welche man jetzt doch mit einem guten Gewissen investieren kann und in welche nicht?
Da gibt es aktuell verschiedene Entwicklungen. Ich fange mal mit den positiven an. Es ist ja so, dass die Realwirtschaft über die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, berichten muss auch zu ESG-Themen. Das wird für die ganz großen Unternehmen, kommt es jetzt 2025, werden die das erste Mal für das Geschäftsjahr 2024 berichten. Und das ist natürlich ein ganz großer Fortschritt, wenn diese Daten vorliegen und es wird sukzessive mehr. Also da kommen dann kommen die mittelgroßen Unternehmen, später die kleineren. Da verbessert sich die Datenlage enorm, besonders weil die CSRD unter der Richtlinie noch sehr genaue Anforderungen, die ISAS heißt es im Jargon, hat, die das alles ganz genau regeln. Das ist, denke ich, eine positive Entwicklung für die Finanzbranche, dass da mehr Daten aus der Realwirtschaft kommen werden. Ebenso ist positiv, dass Datenanbieter immer besser darin werden, Daten anzubieten, aufzubereiten etc. Was wir aber auch sehen, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene hier in Deutschland, ist Druck, Bürokratie abzubauen. Auf EU-Ebene ist da ein ganz gutes Beispiel der Draghi-Report, der ja im September vorgelegt wurde. Und in der Logik geht es eben darum, Unternehmen von Bürokratie zu entlasten. Dabei wird aber ganz oft verschwiegen, dass diese Regelungen ja nicht gemacht wurden, um Bürokratie zu schaffen, sondern dass die Idee ja ist, es wird berichtet, aber dafür haben wir auch einen Nutzen. Wir wissen nämlich, wie in den Unternehmen mit bestimmten Themen umgegangen wird. Als FNG setzen wir uns ganz klar dafür ein, dass unnötige Bürokratie abgebaut wird. Berichtspflichten sind für uns aber ein integraler Teil von nachhaltigen Geldanlagen und da sollte man ganz genau schauen, bevor man da wieder irgendwas zurückschraubt.
Weil das ist ja, glaube ich, schon ein Großteil des Diskurses, dreht sich ja im Moment auch darum, dass von Unternehmensseite der große Aufwand beklagt wird, der hinter dieser Berichterstattung steht. Also Sie meinen hier, man kann hier das ganze Thema Bürokratie effizienter gestalten, um hier dann sich mehr aufs Wesentliche zu konzentrieren, fasse ich das jetzt mal
auf eine
zusammen.
Art schon, aber ich würde auch sagen, dass bevor wir irgendwas abschaffen, als Bürokratie zur Seite legen, dass wir nicht nur gucken sollen, was sind die Kosten von dieser Maßnahme, sondern eben auch, was ist der Nutzen? Und wenn es einen Nutzen gibt, der größer ist als die Kosten, dann sollten wir das natürlich beibehalten.
Weil der Nutzen ist ja auch Rechtssicherheit. Ja? Also man hat als Unternehmen tätigt Investments und kann sich dann sicher sein, okay, das ist sozusagen, man ist in den Richtlinien der Zukunft. Ne? Also das wird vielleicht gerade zu wenig kommuniziert, kann das sein? Oder sind jetzt eher die lauter, die hier sehr stark gegen Regulatorik vorgehen? Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, es ist schon ein sehr großer Aufwand, unter der CSRD zu berichten. Daher kann ich verstehen, ja, dass es eine Herausforderung ist und auch, dass es Kosten verursacht. Aber die Politik und der Regulator sollten da eben das ganze Bild betrachten und auch, wie gesagt, schauen, was ist der Nutzen von diesen Berichten und nicht nur schauen, was sind die Kosten für die Unternehmen.
Frau Menne, ein Thema hätte ich noch über. Lassen Sie uns ein wenig über die Zukunft der nachhaltigen Geldanlage sprechen. Ich weiß, es ist sehr viel passiert in letzter Zeit. Glücklicherweise, sage ich auch, ist hier eine große Dynamik im Feld. Ich frage Sie jetzt einmal so ganz breit, wo soll es denn hingehen? Wo kann es denn hingehen?
Also ich denke, der Punkt, auf den wir zusteuern müssen, ist die sozial-ökologische Transformation der Realwirtschaft. Habe ich auch ganz zu Anfang gesagt, dass das unsere Vision beim FNG ist. Und daran müssen wir uns orientieren und fragen, leistet diese Regulatorik einen Beitrag zu dem Ziel hinzukommen, leisten Marktpraktiken einen Beitrag, um zu dem Ziel hinzukommen und dann versuchen eben alles in diese Richtung zu lenken.
Das sind schöne Schlussworte. Frau Menne, ich bedanke mich für das Gespräch.
Super, vielen Dank für die Einladung.
Das Fazit, die grüne Rendite.
Ja, dass das Thema Greenwashing ein doch zunehmendes Problem wird oder geworden ist, liegt ja meiner Ansicht auch daran, dass die Transformation sehr gut funktioniert und eben sehr viele Unternehmen daran partizipieren wollen. Und wie Frau Menne vom FNG ausgeführt hat, wird das Vorgehen gegen Greenwashing tendenziell einfacher, weil ja die Datenlage besser wird.
Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion@derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.